Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast. Die Themen: Der Liquidator der SR Group gibt 6 Jahre nach dem Swissair Grounding bekannt, wer Geld aus dem Nachlass erhält. Wahlparteitage in Basel. Die SVP unterzeichnet einen Vertrag mit dem Volk und die SP wirbt mit urbaner Politik um städtische Stimmen. Eine türkische Chartermaschine wird nach dem Start in Zypern entführt. Bei einer Zwischenlandung in Antalya geben die Täter auf. Peking reduziert versuchsweise den Autoverkehr. Die grünen Olympischen Spiele 2008 dürften aber ein leeres Versprechen bleiben. Und plötzlich dieser Überblick. Kriens zeigt frühe Luftaufnahmen des Ballonpioniers Eduard Spelterini. Echo der Zeit, am Mikrofon sind Martin Durer und mit den Nachrichten Thomas Kopf.
6 Jahre nach dem Swissair Grounding erhalten die Gläubiger erste Zahlungen aus dem Nachlass. Das hat heute der Liquidator der SR-Gruppe bekannt gegeben. Zuerst kommen die sogenannten privilegierten Gläubiger dran und das sind unter anderem die Angestellten. Barbara Wittmer berichtet.
Wenigstens für einmal haben die ehemaligen Angestellten der SR Group Grund zur Freude. Alle ihre Forderungen, die der Nachlassverwalter des zusammengebrochenen Flugkonzerns akzeptiert hat, werden aus der Konkursmasse bezahlt. Erste Gelder sollen im November fließen. Zu den privilegierten Gläubigen gehören auch Pensionskasse und AHV. Insgesamt betragen diese Abschlagszahlungen rund 19 Millionen Franken. Wer sonst noch offene Rechnungen oder Guthaben hat bei der konkursierten SR Group, gehört in die dritte Gläubigerklasse. Lieferanten, Banken, Obligationenbesitzer und andere mehr haben Forderungen in der Größenordnung von 10 Milliarden Franken ausstehend. Sie müssen sich vorläufig mit 5,3% dieser Summe zufrieden geben. Für Hans-Jakob Heitz, den ehemaligen Vertreter der geschädigten Anleger, hätte aber alles noch schlimmer kommen können nach der Swissair Pleite.
Das ist leider bei jedem Konkurs oder bei jeder Nachlassliquidation der Fall, dass die Drittklassschuldner sehr oft in den Mond sehen, hier aber nicht. Sie erhalten doch noch einen substanziellen Betrag bis höchstens 14%.
Denn je nachdem, wie die noch hängigen Zivilprozesse gegen Verantwortliche der Swissair-Pleite ausgehen, könnte der Rückzahlungsbetrag von 5 auf bis zu 14% steigen.
Die SVP hat an einem außerordentlichen Parteitag in Basel die heiße Phase vor den eidgenössischen Wahlen eingeläutet. Gegen 1500 Personen, die im Herbst für einen Sitz im Parlament kandidieren, schlossen dabei einen Vertrag mit dem Volk ab. Dieser beinhaltet 3 bekannte Grundsätze der SVP: kein Beitritt der Schweiz zur EU, Ausschaffung aller kriminellen Ausländer und Steuersenkung für alle. In Basel tagte auch die SP. An einem Städtegipfel suchten die Sozialdemokraten nach Möglichkeiten, wie die Interessen der Städte auf nationaler Ebene besser vertreten werden könnten. Die SP verlangt unter anderem, dass die großen Städte eine eigene Vertretung im Ständerat bekommen und bei der Feststellung des Ständemehrs mehr Gewicht erhalten sollen. Für Bundesrat Moritz Leuenberger müssten sich die Städte untereinander vernetzen und gemeinsam auftreten. Die Bergkantone zeigten seit Jahrzehnten bei jeder Diskussion um Wasserkraft und Ausgleichszahlungen, wie man seine Interessen wahre. Die Mitglieder am Städtegipfel verabschiedeten mehrere Grundsätze zur Stärkung der Position der Städte in der Schweiz. Die Feuerbrandkrankheit im Schweizer Obstbau ist dieses Jahr bereits in fast 800 Gemeinden aufgetreten. Das seien etwa doppelt so viele Gemeinden wie im bisher schlimmsten Jahr, heißt es heute von Seiten der Forschungsanstalt Agroscope. Auch in den Kantonen Uri und Obwalden seien Fälle gemeldet worden, in 2 Kantonen, die bisher überhaupt noch nie betroffen waren. Auf dem Aletschgletscher haben sich rund 600 Leute nackt ablichten lassen. Sie posierten für den amerikanischen Fotografen Spencer Tunick, der gemeinsam mit Greenpeace so für den Klimaschutz werben will. Die Umweltorganisation wertet die schrumpfenden Gletscher als deutliches Zeichen für den globalen Klimawandel. Die Alpengletscher hätten in den letzten 150 Jahren rund einen Drittel ihrer Fläche und etwa die Hälfte ihrer Masse verloren. Auf dem Flughafen der portugiesischen Hauptstadt Lissabon führt ein Streik von Angestellten der Gepäckabfertigung zu erheblichen Verspätungen. An den Check-in-Schaltern bildeten sich nach Angaben der portugiesischen Nachrichtenagentur lange Warteschlangen. Viele Flugzeuge starteten mit 2 bis 3 Stunden Verspätung. Auch Flüge von und nach Zürich und Genf sind teilweise verspätet. Die Gewerkschaften haben für das gesamte Wochenende zum Streik aufgerufen, um gegen die vielen Überstunden und gegen die Beschäftigung von Aushilfskräften zu protestieren. Auf dem Flughafen der Mittelmeerstadt Antalya ist die Entführung eines türkischen Passagierflugzeuges glimpflich ausgegangen. Nach einem 5-stündigen Nervenkrieg gaben die beiden Entführer auf. Sie ließen sich nach langen Verhandlungen festnehmen. Die arabischstämmigen Männer hatten ein Charterflugzeug mit 136 Passagieren und 6 Besatzungsmitgliedern auf dem Weg von Zypern nach Istanbul in ihre Gewalt gebracht und eine Landung zum Tanken in Antalya erzwungen. Das Motiv der Entführer ist unklar. Passagiere berichteten, einer der Männer habe sich als Mitglieder der Al-Qaida ausgegeben. Sie hätten einen Weiterflug nach Syrien oder Iran gefordert. In der afghanischen Hauptstadt Kabul haben bewaffnete Männer eine deutsche Frau entführt. Nach Angaben des Innenministeriums handelt es sich um eine Mitarbeiterin einer christlichen Hilfsorganisation. Sie sei aus einem Restaurant von 4 Männern verschleppt worden. Die Entführer seien anschließend mit ihrer Geisel in einem Auto geflüchtet. Die deutschen Behörden teilten mit, sie würden den Hinweisen einer möglichen Entführung nachgehen. Wir kommen zum Sportgeschehen, das fasst Freddy Hunkeler zusammen.
Motorrad. Tom Lüthi kam im Abschlusstraining zum großen Preis von Tschechien in Brünn nicht wie gewünscht auf Touren. Als 12. startete er morgen lediglich aus der 4. Startreihe. Hingegen holte Randy Krummenacher in der Klasse bis 125 Kubik sein bestes Trainingsergebnis in dieser Saison. Als 6. verpasste er die erste Reihe nur ganz knapp. Dominik Eggerter geht von Position 29 in das Rennen von morgen Sonntag. Fußball: in der 2. Runde der Bundesliga feiert der Schweizer Meistertrainer Lucien Favre seinen ersten Sieg. Hertha Berlin gewann gegen Meister Stuttgart 3:1. Im Spitzenspiel gewinnt Bayern München in Bremen 4:0 und im Revierderby siegt Schalke 04 gegen Dortmund 4:1. Reiten: Niklaus Schurtenberger hat für den Einzelfinal an der Europameisterschaft in Mannheim seinen Verzicht erklärt. Er sieht mit seinem Campus keine Chance, seinen 24. Rang noch wesentlich zu verbessern. In Führung liegt die Schweizerin Christina Liebherr mit No Mercy vor der 4. und abschließenden Wertungsprüfung von morgen.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS 1, die weiteren Themen. Wilhelm Tell als Wahlhelfer. Die SVP inszeniert ein bisschen Schiller und ein bisschen mehr sich selbst am Sonderparteitag in Basel. Die SP fordert mehr Stimmen für die Städte im Parlament und hofft auf mehr Stimmen aus den Städten bei den Wahlen. Bericht vom Basler Städtegipfel. Dann Rekord vor den Spielen. Peking gehört zu den meistverschmutzten Metropolen der Welt. Olympia 08 findet im Dreck statt. Und 1000 Sassa im gelben Ballon. Der Flugpionier Eduard Spelterini gehörte zu den ersten, die uns die Welt von oben zeigten. Eine Fotoausstellung in Kriens. Politikern wird immer wieder vorgeworfen, sie nehmen in Wahlzeiten den Mund gar zu voll. Die SVP ist solchen Vorwürfen ausgesetzt wie jede andere Partei in der Schweiz auch. Sie aber bemüht sich jetzt um mehr Verbindlichkeit und greift auf ein Mittel zurück, das in Italien erstmals erfolgreich war. Einen Vertrag mit dem Volk. Unter diesem Titel verkaufte Silvio Berlusconi vor 6 Jahren sein Programm. Nach den Wahlen kam er dann trotzdem von der Spur ab. Die SVP kann jetzt beweisen, dass sie es ernst meint. Was in deren Vertrag steht, hörte Patrick Wülser am Sonderparteitag in Basel.
1500 sind gekommen, inklusive den beiden Bundesräten und Zottel, dem Geißbock und Glücksbringer der Partei. Vor vollen Rängen bot die SVP heute ihrem Parteivolk ein volles Programm und griff dabei tief in die mythologische Trickkiste. Auf der Bühne des Musicaltheaters Basel wurden heute SVP-Politik und Szenen aus Friedrich Schillers Wilhelm Tell geboten.
Sie werden kommen.
Und unsere Schafe und Rinder zählen, unsere Alpen abzumessen, der Hochflug und das hochgewilde Bannen in unseren freien Ländern, ihren Schlagbaum an unsere Brücken, unsere Tore setzen.
Und für die SVP ist klar, wem wir es zu verdanken haben, wenn fremde Vögte kommen und uns unsere Freiheit rauben wollen. Es sind die Grünen und Linken, sie wollen in die EU und haben gemäß Parteipräsident Ueli Maurer den Staat systematisch ruiniert.
Wir bezahlen die Suchttherapie, den Sonderunterricht für die Renitenten, die psychiatrische Behandlung für die Kriminellen und den BMW für die Sozialschwindler.
Untermalt wurde diese Bilanz mit einem Produkt aus den SVP-Filmstudios mit dem Titel «Himmel oder Hölle». Die Hölle ist link und kommt buchstäblich schwarz-weiß daher, zeigt Fixer, Muslime, jugendliche Schläger, Raser und Unrat. Der SVP-Himmel ist dagegen lieblich und farbig, zeigt eine Touristenschweiz mit Dampfschiffen, dem Ehepaar Blocher in den Wanderferien, Banken, Fabriken und willigen Lehrlingen. Wer sich im SVP-Himmel nicht zu benehmen weiß, fliegt raus. Die Ausländerkriminalität sei unerträglich geworden, meinte Kantonsrätin Nathalie Ricklin.
Der Ausländeranteil in den Gefängnissen ist enorm. 2005 waren 70,5% aller Inhaftierten ausländischer Herkunft. Das ist doch einfach ein Skandal.
SVP-Bundesrat Samuel Schmid versuchte, den Skandal zu relativieren und appellierte, dem Terrain angepasst, leicht verklausuliert, an Werte wie Achtung und Respekt und daran, dass es zwischen Himmel und Hölle noch Nuancen geben könnte. Aber da ging das Theaterprogramm schon weiter, es kam der Schwur.
Wir wollen frei sein, wie die Väter waren.
Eher den Tod als in der Knechtschaft leben.
Nach dem Schwur dann, liebe Frauen und Männer, Bundesrat Blocher sprach 26 Minuten zum Weg der Schweiz, der überall hinführt, aber bestimmt nicht in die EU. Die Frage dieses Weges sei die entscheidende Frage.
Die Frage richtig beantworten hebt sich ab von all den läppischen Spielchen um die Wahlen, die bevorstehen. All die Tätigkeiten pour la Galerie. Wir sind urban oder nicht urban und so weiter und so fort als das. Als ob der Bürger und die Bürgerin das interessieren würden.
Nach der stehenden Ovation für Christoph Blocher trieb die SVP dann trotzdem ein kleines Wahlspiel für die Basis. Feierlich wurde in Anlehnung an den Bundesbrief viersprachig der SVP-Wahlvertrag mit dem Volk beschworen, der im Wesentlichen drei Forderungen enthält.
Wir wollen der Europäischen Union nicht beitreten. Wir wollen die kriminellen Ausländer ausschaffen. Wir wollen für alle die Steuern senken.
Und dann, nach 2 Stunden, war Ende der Vorstellung. Keine Abstimmung, keine Anträge, 3 schlichte Parolen, keine läppischen Spielchen, aber perfekt inszeniertes Wahltheater.
Patrick Wilser. Und jetzt zum 2. Parteitag in Basel. Man könnte die Schweiz als eine große Stadt bezeichnen. Immerhin leben 80% der Bevölkerung in urbanen Räumen. An diesem Wählerpotenzial kommt also keine Partei vorbei. Und die Sozialdemokraten glauben hier einen besonderen Trumpf spielen zu können. Denn in 8 der 10 größten Schweizer Städte sind Regierungen mit rot-grüner Mehrheit am Ruder. Am Sonderparteitag der SP in Basel war darum städtische Politik das Thema. Mit teils bekannten Ideen, aber auch mit unkonventionellen. Vom Städtegipfel der SP berichtet Rolf Kamenzind.
Verkehrsinfarkt, Wohnungsnot, Krippenmangel, Drogenelend, Integrationsdefizite, Armut und Überalterung. Darunter leiden die großen Städte heute in ganz besonderem Maß. Der Bund dürfe sie mit diesen Problemen nicht alleine lassen, sagt SP-Präsident Hans-Jürg Fehr.
Wir stellen fest, dass die Städte zunehmend überfordert sind, dass sie selber diese Probleme nicht mehr lösen können. Sie brauchen aber Bundesunterstützung, wenn sie ihre großen Probleme lösen wollen.
Für die politische Unterstützung durch den Bund setzte sich heute in Basel auch Moritz Leuenberger ein, der Zürcher Sozialdemokrat im Bundesrat.
Mit ihren Infrastrukturen, mit ihrer Siedlungspolitik, mit der Schulpolitik, der Sozialpolitik übernehmen die Städte eine nationale Aufgabe und sie haben deswegen auch das Anrecht, dass ihnen dabei geholfen wird.
Der direkte Weg ins Bundeshaus ist den Städten aber weitgehend verwehrt. Sie können versuchen, mit Lobbying in den Vorzimmern der Macht die Entscheide zu beeinflussen, so wie es auch die Wirtschaft, die Umwelt- und Verkehrsverbände, Hauseigentümer oder Mieter tun. Aber der Dienstweg der Regierungen nach Bern führt über die Kantone. Das Problem der mehrheitlich rot-grünen Städte ist aber, dass ihre Kantone heute noch vorwiegend von bürgerlichen Mehrheiten regiert werden. Und die haben für Roadpricing, Wohnbausubventionen, Fixerstuben und ähnliche Anliegen nicht immer Gehör. Darum fordert der SP-Präsident eine Reform des Föderalismus.
Es ist notwendig, die politische Gewichtsverteilung anzupassen an das, was in der Gesellschaft real passiert ist. Wir nehmen den Kantonen nichts weg, aber wir möchten den Städten etwas geben.
Die 5 größten Städte sollen im Ständerat 15 Direktmandate erhalten. Bei Abstimmungen würde nicht nur das Ständemehr ermittelt, sondern auch das Städtemehr. Und gegen Gesetze könnten 16 Städte gemeinsam ein Referendum ergreifen. Eine Idee, die bei bürgerlichen Politikern wie dem freisinnigen Zuger Ständerat Rolf Schweiger schlecht ankommt.
Falsch ist das, dass dann nur Anliegen, die große Teile der Bevölkerung betreffen, thematisiert werden. Aber es gibt gerade in einem vielschichtigen Land eben auch Belange und Bereiche, die von der Zahl her nicht allzu viele Leute interessieren, aber trotzdem bedeutend sind.
Tatsächlich wurde der Ständerat bewusst konzipiert als Vertretung der Minderheiten. Die Städte hingegen sind keine Minderheit, im Gegenteil, und sind darum im Nationalrat heute schon gut vertreten. Das ist der eine Grund für die Ablehnung. Der andere ist ein wahltaktischer. Die bürgerlichen Parteien haben kein Interesse an einem Linksrutsch im Ständerat. Nach den heutigen politischen Verhältnissen wäre nämlich der größte Teil der Stadtständeräte rot oder grün. Immerhin haben die Bürgerlichen inzwischen gemerkt, dass sie sich mehr um die großen Städte kümmern müssen. Dass die SVP heute ebenfalls in Basel war und SVP-Präsident Ueli Maurer linksgrüne Politik geißelte, das war kein Zufall.
Wir müssen gerade in diese rote Stadt Basel, die hoch verschuldet ist, die Zügel schleifen lässt, um auch hier zu zeigen, hier nimmt die SVP Einfluss. Wir haben ganz bewusst Basel gewählt dafür.
Die Leute in den Städten fühlen sich zwar politisch benachteiligt, als Wählerinnen und Wähler werden sie aber heftig umworben.
Der Bericht von Rolf Kamenzind. Und hier noch ein Hinweis auf unser Programm von morgen. In Nepal ist seit einem Jahr ein Friedensprozess in Gang. Ende November soll das Volk eine konstituierende Versammlung wählen, die dann auch über einen Frieden und die Zukunft der Monarchie in Nepal entscheiden soll. Nepal zwischen Demokratie und Bürgerkrieg ist Thema einer Reportage, die wir in unserer Sommerserie Best of International zum zweiten Mal ausstrahlen. Morgen Sonntag um 18.30 Uhr nach dem Echo der Zeit hier auf Schweizer Radio DRS1. Die Olympischen Ringe haben 5 verschiedene Farben. Die nächsten Olympischen Spiele aber, die in Peking vom kommenden Jahr, sollen vor allem grün sein. Und das in einer Stadt, in der man zuweilen vor lauter Smog kaum 50 Meter weit sieht. Pekings Regierung will darum, reichlich spät, Gegenmaßnahmen ergreifen. Seit gestern und noch bis Montag zirkulieren 1 Million Fahrzeuge weniger auf den Straßen. Versuchsweise. Mal schauen, ob man so dem Ziel grüner Spiele näher kommt. Mittlerweile sind aber auch dem notorisch optimistischen Internationalen Olympischen Komitee Zweifel gekommen. Peter Achten.
Dicke Luft in Peking, buchstäblich. Selbst um 6:30 in der Früh ist Morgensport schon fast ein Gesundheitsrisiko. Die Luftwerte sind ein Desaster. Pekings Luft ist derart verschmutzt, dass die Stadt seit langem sich in den Top 10 der am meisten verschmutzten Städte der Welt halten kann. Und China insgesamt ist mit 16 unter den 20 am meisten verschmutzten Städten der Welt vertreten. Der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, IOK, Jacques Rocke, ansonsten ein eingefleischter China-Optimist, zog vergangene Woche die Alarmglocke. Einige Ausdauersportarten, so Rocke, müssten, falls die Bedingungen nicht besser würden, verschoben werden. Rockes Alarmruf kommt reichlich spät. Jene, die mit Peking vertraut sind, haben sich schon immer gewundert, wie bei Augusttemperaturen von konstant 30 bis über 40 Grad und schwerer Umweltverschmutzung überhaupt Sport getrieben werden kann. Doch das IOK ließ sich nicht entmutigen. Bei der letzten IOK-Inspektion vor Vergabe der Spiele im Februar 2001 wurden ganz einfach Fabriken wochenlang stillgelegt und Autos gab es in Peking damals erst knapp 1 Million. Zudem wurde das im wintergraue Gras entlang der Pekinger Boulevards mit grüner Farbe besprayt. Die IOK-Delegierten waren hell begeistert und die Pekinger Olympiaparteikader versprachen das Grüne vom Himmel. Unterdessen sind aber rund 3 Millionen Autos auf den Straßen und verpesten, obwohl mit Katalysatoren EU-konform getrimmt, die Luft. Zwar hat Pekings lokale Regierung inzwischen Milliarden investiert, um nicht nur den Verkehr, sondern mit Fabrikstilllegung auch die Luft auf einen angemessenen Olympiastandard zu bringen. Doch wenn das Wetter nicht will, dann kann selbst die allmächtige kommunistische Partei nichts ausrichten. Ohne Wind nämlich hängt über der auf drei Seiten von Bergen umgebenen Stadt eine verschmutzte Dunstglocke Tage und manchmal wochenlang. Die parteilich gesteuerten Medien verbreiten jetzt zwar täglich gute Nachrichten über die sich rasant verbessernde Umwelt der chinesischen Hauptstadt. Lao Baixing jedoch, das heißt der Durchschnittschinese, reibt sich verwundert die Augen, guckt in die milchige Atmosphäre, atmet schwer und wundert sich. Ein Lungenarzt riet neulich sogar vom Radfahren ab. Wer in Peking lebe, der inhaliere ungefähr so viel Schadstoffe täglich, wie wenn er ein Paket Zigaretten pro Tag rauche, sagte er. Ohne Filter, wohlverstanden.
Peter Achten. Eduard Spelterini war ein Ballon- und Luftfahrtpionier, einer der bedeutendsten weltweit. Geboren wurde er 1852 in Batzenheim im Toggenburg. Ballonkapitän Spelterini ist während seiner Karriere auf verschiedenen Kontinenten fast 600 Mal aufgestiegen und hat über 1200 Gäste durch die Lüfte geschifft. Mehr noch, Spelterini hat fotografiert und in fantastischen Bildern gezeigt, wie die Welt, wie die Wüsten, die Alpen, die Städte von oben aussehen. Das Museum Bellpark in Kriens widmet diesem Romantiker der Lüfte eine umfassende Ausstellung. Karin Salm.
Eduard Spelterini muss ein Mann mit Ausstrahlung gewesen sein. Stattlich, mit schwarz-grausem Haar und stahlblauen Augen, ein charmanter Causeur, der auch fließend Französisch, Italienisch und Englisch sprach, der stets eine beeindruckende Fantasieuniform trug. Einer, der die Kunst des Inszenierens vermutlich während seines Gesangsstudiums in Paris gelernt hatte. Denn wenn Spelterini mit seinem sonnengelben Ballon abhob, veranstaltete er gleich eigentliche Volksfeste, bewirtete die Gäste in luftigen Höhen mit Champagner und wenn dieser Mann von Welt über Russland, Italien, Ägypten oder die Alpen flog, hatte er nicht nur ein, zwei zahlende Gäste mit dabei, im anderthalb Quadratmeter großen Weidekorb, da waren regelmäßig auch Wissenschaftler und Journalisten dabei, die von seinen Heldentaten berichteten.
Die NZZ schreibt, er sei ein Tausendkerl und das entspricht sicher ziemlich präzis seinem Naturell.
Für Hila Stadler, Leiter des Museums Bellpark, ist besonders wichtig, dass Eduard Spelterini nicht nur als Ballonpionier wagemutig war, sondern dass er erkannte, dass die damals aufkommende Fotografie die atemberaubenden Eindrücke aus dem Ballon gleichsam einfangen konnte.
Spelterini war ein Ästhet. Und das finde ich, das ist eine große Leistung. Er hat die Erfahrung im Ballonkorb, die Erfahrung mit den Elementen in Bilder übersetzt. Und das sind heute noch eindrückliche Bilder, die man heute noch sich betrachten kann, ohne dass man immer denkt, er hat da nur dokumentiert oder das ist jetzt wirklich sehr alt etc. Sondern das ist ganz gegenwärtig, dieses Material.
Und tatsächlich, die prächtigen Gipfel, die schneebedeckten Alpenkämme, die wuchtigen, zerklüfteten Gletscher, das Spiel von Sonne, Schatten und den enormen Wolkenformationen beeindrucken. Es sind Schwarz-Weiß-Aufnahmen, die Spelterini vor über 100 Jahren gemacht hat, mit Fotoapparaten so groß wie Bierkisten auf 18 x 24 cm großen Glasplatten.
Es gibt auch in der Literatur Quellen, wo das beschrieben wird, wie dramatisch das war, da eine Aufnahme zu machen. Also dass man mit dem Ballon möglichst nahe an eine Felswand Rand gefahren ist, dass man dann im letzten Moment noch Sand hat oder Ballast hat abwerfen müssen, dass man wieder steigt, bevor die Felswand wirklich vor einem ist. Und dann noch hat die Aufnahme machen müssen. Oder? Das war schon alles sehr, sehr dramatisch. Und das sind natürlich auch diese Bilder, jetzt speziell dieses Matterhorn mit dieser Wolkenfahne, die da oben am Gipfel hängt und mit dieser Landschaft, die frisch verschneit ist, so dass es noch viel schöner diese Formationen zeichnet. Oder? Das ist ein sehr fotografisches Auge, das wir hier erkennen von Eduard Spelterini, der es ganz genau gewusst hat, wie das Bild nachher auch als Bild dann wirken wird.
Mit diesen Bildern ist der kühne Kapitän aus dem Toggenburg auch kreuz und quer durch Europa gezogen. Und seine Lichtbildervorträge, für die Spelterini nicht unbescheiden 450 Franken verlangt hat, müssen wie wundersame Abenteuerromane gewirkt haben, sagt Hila Stadler.
Die Sicht von oben, das war zu jener Zeit von Eduard Spelterini ein privilegierter Blick. Also das konnten sich nur wenige Leute leisten, die das nötige Geld dazu hatten. Und mit diesen Lichtbildern, also mit der Fotografie generell, hat Spelterini diesen Blick von oben populär gemacht.
Eduard Spelterini hat den Blick auf die Welt, aber auch die Ikonografie der Schweizer Berge mit dem ewigen Schnee mitgeprägt. Und die Fotografien im Museum Bellpark machen nun deutlich, dieser Tausendkerl der Lüfte hat die Kunst des Inszenierens wahrlich perfekt beherrscht.
Das war ein Bericht von Karin Salm. Die Fotografien des Ballonpioniers Eduard Spelterini sind im Museum Bellpark in Kriens zu sehen, und zwar noch bis zum 11. November. Das war's für heute im Echo der Zeit. Verantwortlich waren Annelies Tennisch und für die Nachrichten Dorothea Simeon, am Mikrofon Martin Durer.
Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.